Zur 27. Ausgabe von Literamur begrüßt sie Sigrid Brenkmann. Mein Gast ist heute Nicolas Denis, aus Frankreich gekommen, zu Besuch in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind.
Ja, danke Sigrid Brenkmann. Die Freude ist ganz meinerseits.
Sie leben seit 1995 in Frankreich, übersetzen seit gut 20 Jahren französische Literatur ins Deutsche. Sie leiten Textwerkstätten, waren Gastdozentin in Basel, Mannheim und Göttingen und auch Mentorin für angehende Literaturübersetzerinnen, was bestimmt eine sehr wichtige Aufgabe ist. Für ihr übersetzerisches Werk sind sie mit dem Schweizer Prix Lémanique und zuletzt am 7. September mit dem renommierten Eugen Helmlé-Preis ausgezeichnet worden. Ihr könnt es absolut beeindruckend. Wir werden über diese Tätigkeit reden. Aber beginnen möchte ich mit einem Blick auf Ihr Debüt als Erzählerin. Denn im Sommer 2022 haben Sie das Buch Die Tanten veröffentlicht. Es basiert auf Erinnerungen an die vier älteren, allesamt unverheiratet gebliebenen Schwestern Ihres Vaters. Es ist eine Art Familienalbum, in das sich sprachreflexive Passagen und zeitgeschichtliche Betrachtungen fließend einfügen. Wie hat die Idee, das Leben der kinderlosen Junggesellin näher zu betrachten, langsam Kontur gewonnen und sie dann zum literarischen Schreiben bewegt?
Ja, tatsächlich ist das wirklich ein Projekt, das schon lange existiert. Aber ich muss sagen, dass ich mich zuerst nicht legitim gefühlt habe, sozusagen als Schriftstellerin, als Erzählerin, wie Sie gesagt haben. Und immer überlegt habe, gehe ich das unter historischen Gesichtspunkten an, unter soziologischen. Aber dass diese Tanten mich irgendwie bewegt haben, über ihr Leben schreiben zu wollen, ganz genau warum, weiß ich nicht. Das steht schon lange fest. Und dann habe ich Material gesammelt, recherchiert, also in der Familie, Briefe zusammengetragen, Fotos. Und dann lag das eigentlich alles da. Also diese Aufzeichnungen waren fertig und ich hatte eigentlich keine Zeit mehr zum Schreiben wegen des Übersetzens, des Intensivens. Und dann habe ich eines Tages mich ja legitim gefühlt, einfach mich dieses Themas auch trotz der Lücken anzunehmen, die in der Geschichte klafften, und gedacht, die kann ich dann eben auch mit Literatur oder mit Sprache füllen.
Ich hatte gedacht, dass der geografische, ja, und auch der sprachliche Abstand ja beim Nachdenken über diese familiäre Dynamik, die es gab, und auch das Rollenverständnis der vier Frauen ihnen Freiheit gegeben hat. Der zeitliche Abstand, ich meine, die sind wahrscheinlich nicht mehr unter den Lebenden, die Tanten, spielt vielleicht auch eine Rolle, oder?
Ja, ganz genau. Der zeitliche ist sicher sehr wichtig. Also ich hätte nicht über Lebende geschrieben. Wir sind schon lange, oder seit 20 Jahren, würde ich sagen, ist die letzte gestorben, der vier Tanten. Und tatsächlich auch, das kommt am Anfang des Buchs zum Tragen, ist der geografische Abstand sehr wichtig gewesen, der kulturelle. Ne? Also dass ich als junge Frau in Frankreich erlebt habe, wie immer noch abwertend oder einfach anders alleinlebende Frauen betrachtet wurden. Und mir eigentlich da erst aufgegangen ist, dass das Leben der vier Tanten und aller anderen alleinstehenden Frauen, die ich kannte in meiner Jugend, vielleicht gar nicht so selbstverständlich ist. Oder jenseits des Rheins, das nicht so selbstverständlich war, wie ich es kannte. Also das war schon nochmal so ein Schärfen des Blicks aus der Ferne.
Die vier Tanten sind bis auf die jüngste ja doch sehr unabhängige Frauen gewesen. Können Sie deren Profil vielleicht mal kurz umreißen?
Ja, die älteste Marianne, die ist 1907 geboren und hat in den 20er Jahren Medizin studiert und sich auf die Psychiatrie, auf die Nervenheilkunde, wie man damals sagte, spezialisiert. Also sie durfte als Tochter studieren, ist von dem Vater finanziert worden. Bei der zweiten sah es dann etwas anders aus, da waren die Mittel dann nicht mehr so großzügig verteilt und sie hat eine Ausbildung zur technisch-chemischen Assistentin gemacht, also auch ein medizinischer Beruf im weiteren Sinne, und hat mit der älteren Schwester Marianne zusammengelebt, Zeit ihres Lebens. Also das war immer so ein bisschen die untergeordnete Schwester, die nicht studiert hatte und die den Haushalt geführt hat, der anderen, die eben ja auch die Hauptverdienerin war. Dann kam die Hilde, die in dem Buch das erste Kapitel bekommt, aber von ihren Schwestern sehr hart behandelt wurde, weil sie eine Hirnhautentzündung hatte als Kind und aufgrund dessen eben kognitive Einschränkungen und nicht studieren konnte. Die hat Zeit ihres Lebens in einer Bügelküche gearbeitet, war aber auch finanziell unabhängig und konnte sich mit ihrem Geld dann auch in späteren Jahren im Altersheim selber einmieten. Also sie war auch finanziell unabhängig und hat sich da den älteren Schwestern eigentlich ganz geschickt entzogen. Die jüngste Irene, die war Apothekerin und hat sich ihr Studium selbst finanziert. Da war dann kein Geld mehr vom Vater fürs Studium, aber sie hat das selber hinbekommen und hatte dann auch, also in meinen Kinderjahren, noch eine eigene Apotheke in Stuttgart-Sillenbuch.
Ich habe mir zwei kleine Abschnitte gewünscht, ausgedruckt, liegen sie hier auf dem Tisch zwischen uns. Ich würde Sie, Nicolas Denis, bitten, ja, diese zwei Passagen zusammenhängend zu lesen.
Dieses Umtriebige konnte im Familienwortschatz sowohl positiv als auch negativ konnotiert sein, war aber in jedem Fall ein, wenn nicht das Attribut der Tanten. Es konnte sie auf bewundernswerte Weise zu ausgedehnten Wanderungen im Hochgebirge, aber eben auch zu einer familientypischen Unart verleiten, zum ständigen Grusteln in der Küche, wenn man eigentlich zusammensitzen oder auf gut Schwäbisch zamörke wollte. Auch meine Mutter schwebte in Hab-Acht-Stellung über der Stuhlkante, um den Schwestern beizuspringen und damit einem dreifachen Impuls nachzugeben. Neben ihrer Hilfsbereitschaft, nämlich der Sorge, sie lasse sich als Nicht-Berufstätige von den überaktiven Schwägerinnen bedienen, aber auch ihrer Neugier, in der Küche bestätigt zu finden, was sie immer schon vermutet hatte, dass im Haushalt der Tanten vieles im Argen lag und in Hannes Küchenlabor nicht alles mit rechten Dingen zuging. Später im Auto wurde dann gerne der an Elektrogeräten und Herdplatten haftende Knas, die Mutter meiner Mutter war Rheinländerin, kommentiert, oder die Tatsache, dass jede zweite Tasse genau wie die Tülle der ewig gleichen braunen Teekanne angekitscht war. Dass meine Mutter die bessere Hausfrau sein wollte, lag bei diesen Nachbesprechungen auf der Hand. Das Sofa mit der großzügig geschwungenen Rückenlehne, den Quasten an den Armlehnen und dem Samtbezug in Altrosa steht heute bei uns neben der Tischtennisplatte im Keller. Die Generation der Großneffen und Nichten legt achtlos die Schläger darauf ab und wenn sich jemand auf das gute Stück fallen lässt, steigt in einer kleinen Wolke der Staub von Jahrzehnten auf. Für ein heutiges Wohnzimmer ist es viel zu raumgreifend. Ein Clanmöbel, auf das vier beleibte oder fünf bis sechs zartere Mitglieder der Sippschaft passten. Ein Möbel, das vereinte, aber die darauf Vereinten auch trennen konnte. Etwa von den auf die Stühle oder an den Katzentisch verbannten Angesippten.
Das Wort Angesippten ist eines, das mich sofort angesprungen hat. Es sagt ja viel aus über den Status auch der Angehörigen der dazugekommenen Familienmitglieder. Es gibt andere Worte in Ihrem Buch, die sich ja wirklich einprägen, wie die Wartemädchen zum Beispiel, auch unverheiratete Töchter, die ein Leben lang von den Eltern ja, dominiert werden, in dieser Rolle gehalten werden. Und eine wunderbare Passage über die deutsch-französischen Unterschiede in der Benennung, ja, und im Zugang zur Realität von alleinstehenden Frauen. Was, Nicolas Denis, schärft den Sinn für Sprachnuancen mehr? Ist es das Leben in einem anderen Sprachraum? Sie sind ja umgeben vom Französischen im Alltag oder die Übersetzertätigkeit?
Ja, ich glaube, das ist nicht voneinander zu trennen. Also wenn man im Sprachfluss sozusagen einer anderen Sprache die eigene Sprache bewahrt und mit ihr schreibt, dann nimmt sie auch nochmal ganz andere Dimensionen an, weil sie eben nicht mehr Alltagssprache ist. Ja, also sie ist nicht banalisiert und ich finde, man hört, also oder ich höre dem Deutschen ganz andere Sachen ab, weil ich zum Beispiel auch ja Komposita oder solche Wörter auseinandernehme. Also ich höre es viel etymologischer, als ich es vielleicht hier tun würde. Ne? Zum Beispiel das Wort auch alleinstehend. Ja? Also man denkt ja nicht so viel darüber nach. Und dann dachte ich auch, ja, es gibt einen Kontrast zwischen sitzen bleiben, was man früher gerne gesagt hat für die damals noch als alte Jungfern bezeichneten Alleinlebenden, oder das alleine stehen können, also auf eigenen Beinen sein. Und das Übersetzen, klar, fördert gerade auch diesen etymologischen Zugang zur Sprache, das denke ich schon. Also, dass man einfach genauer hinhört, was passiert in den einzelnen Wörtern auch.
Mich hat der Eigensinn der Tanten und ihr sehr energisches Auftreten anfangs eingenommen. Nach und nach rücken sie auch die ja, autoritäre Seite mehr und mehr ins Bild. Die Tanten waren ja keine Feministin.
Ja, das hätten sie nie von sich gesagt natürlich. Auch Emanzipation war ein Wort, das verschrien war, oder Selbstverwirklichung. Das erinnere ich noch gut. so aus den 80er Jahren, würde ich sagen, wo vielleicht das Wort, also in meiner Erinnerung zumindest, aufkam, sind sie sehr ironisch mit umgegangen. Also das hätten sie von sich nie so behauptet. Und sie waren natürlich auch autoritär in Bezug auf meine Mutter. Ne? Also dieses Gegenbild, was wir eben auch an dieser Stelle kurz gehört haben, der Hausfrau. Also auch sehr ambivalent. Meine Mutter musste die perfekte Hausfrau sein, weil sie den Bruder, also den doch sehr geliebten jüngeren Bruder versorgen musste und zwar möglichst gut oder sollte. Aber es wurde natürlich auch auf sie herabgeschaut, weil sie eben nur Hausfrau war. Also das war eigentlich unlösbar, ich finde, die Position, die meine Mutter inne hatte. Ja, und insofern natürlich schon autoritär auch, was die Erziehung betraf, die meine Mutter mir dann hat zukommen lassen. Also das wurde auch immer kommentiert, was ich dann als Kind als sehr unangenehm empfunden habe. Aber letztlich war es natürlich eine Kritik an meiner Mutter, dass sie das Kind verzog.
Und das musische, nicht nur Talent, sondern die Gabe ihrer Mutter, die ist ja dann wahrscheinlich auch wenig beachtet worden.
Ja, meine Mutter hatte tatsächlich Musik studiert, also auch fast bis zum Konzertexamen und dann aber geheiratet, ist meinem Vater nach Kolumbien gefolgt. Und da hat natürlich niemand damals in irgendeiner Weise sich dafür eingesetzt, dass sie ja vielleicht doch hätte weitermachen sollen. Also es war natürlich ganz selbstverständlich, das war 1952, dass meine Mutter das an den Nagel hängen würde. Und da habe ich auch nicht in Erinnerung, dass die Tanten das in irgendeiner Weise wertgeschätzt hätten. Und so ein bisschen versucht das Buch natürlich auch, so wie die Franzosen sagen würden, en creux, ja, also zwischen den Zeilen, die Mutter da zu rehabilitieren in dieser Rolle.
Die Tanten waren ja durchaus ihrer Zeit voraus, wenn man sich überlegt, wann das war, dass sie selbstständig geworden sind. Sie waren gebildet, haben studiert, sie waren unabhängig und sie verkörperten doch eine gewisse Engstirnigkeit. Das haben wir gehört in dem, was Sie eben so beschrieben haben, aber auch diese Engstirnigkeit der Nachkriegszeit. Sie nennen sie heimliche Paktiererin. Worin bestand denn die Komplizenschaft?
Ja, diese Engstirnigkeit, erst nochmal, da dachte ich auch an das kurtulische Milieu, ne? Also aus dem sie stammen. Zum Beispiel, es gibt in dem Kapitel über die Apotheker-Tante eben ein oder mehrere Sätze, in denen dann zu lesen ist, dass sie keine Kontrazeptiva verkaufen wollte. Also das kam gar nicht in Frage bei ihr. Solche Dinge eben, also natürlich eine sehr große Prüderie auch, eben im Zuge der 50er Jahre. Und was war die andere Frage, Sigrid?
Ja, Sie hatten von den Tanten als Paktiererin gesprochen, aber auch, und das eben anerkennend oder entschuldigend, könnte man vielleicht auch sagen, dass sie eingeholt waren von einer beschwiegenen Zeit, nämlich dem Zweiten Weltkrieg.
Genau, also sie haben diese Zeit ja sehr unabhängig auch durchgestanden und gerade die älteste Schwester geriet natürlich da in auch eine sehr, sehr heikle Grauzone als Nervenärztin. Also das kommt in dem Buch zum Tragen, dass sie unter anderem in einer Anstalt gearbeitet hat, aus der auch Kranke transportiert wurden nach Grafeneck, war ja auch in Baden-Württemberg, und da ermordet wurden. Also inwieweit sie in irgendeiner Weise damit zu tun hatte, ist einfach nicht festzustellen, nicht herauszufinden, wurde aber auch natürlich beschwiegen in dem Fall. Und ich stelle das einfach nur in den Raum und sage sie muss bestimmte Dinge gewusst haben, ist dann aber zum Beispiel nach dem Krieg ja auf die andere Seite katapultiert worden, weil sie eben dann als Nervenärztin ihre eigene Praxis betrieben hat und dort auch KZ-Opfer behandelt hat. Und natürlich stand das dazwischen, die eine Schwester war im BDM, da gibt es eine Szene, in der sie mit ihrem BDM-Gürtel immer noch den Diakasten zusammenhält. Also das sind einfach nur so kleine Bilder, die zeigen, dass sie eben diese Zeit mit sich getragen haben, natürlich, aber eben auch nie darüber gesprochen haben. Und eine andere Sache spielt auch noch mit rein, mit diesen Paktiererinnen vielleicht eben, das Verhältnis zu den Männern, das natürlich also hochkomplex war sicher. Zwei von ihnen hatten angeblich einen Verlobten, der dann, das war die familiäre Erklärung, im Krieg gefallen ist. Das stimmt aber so nicht. Der ist ihnen anders abhanden gekommen. Also da versuche ich zumindest ganz leicht auch einen Bogen aufzuspannen zu Fragen, die wir uns heute stellen, was unter Umständen auch vorgefallen sein kann in ihrer Jugend, Kindheit, dass sie so Angst, auch zum Teil um körperliche Angst hatten vor Männern. Und das habe ich fast so ein bisschen auch als meine Aufgabe gesehen, das zumindest, also sehr diskret, aber doch auch zu beleuchten und deswegen vielleicht auch dieser Pakt, dieser heimliche, der sie zusammengeschmiedet hat.
Auf jeden Fall ist es ein großartiges Debüt und ich finde ein so komplexes Familien- und auch Zeittableau, ja, weil sie durch die Jahrzehnte gehen mit sehr viel stilistischem Feingefühl und Humor auch geschrieben. Wir wollen jetzt mal auf Ihr Leben in Frankreich gucken, denn Sie sind so lange da, sehr jung, als Studentin, glaube ich, nach Frankreich gegangen. Was gefällt Ihnen am Leben dort?
Oh ja, das ist eine lange Affinität und tatsächlich auch nochmal der Bogen zu den Tanten. Das kommt in dem Buch auch vor, dass sie also alles Romanische sehr geschätzt haben. Es ging immer jenseits der Alpen in den Süden oder eben nach Frankreich. Also es war schon so eine Familiendisposition auch dafür da, für diese Frankreich-Liebe. Und ich bin dann nach dem Abitur tatsächlich nach Paris. Also es ist auch völlig ungebrochen, diese Paris-Liebe nach wie vor. Und natürlich die Sprache, also einfach auch die Schönheit der Sprache, der Klang der Sprache und deswegen dann auch die Entscheidung, da ja daraus meinen Beruf zu machen.
Sie haben 4 Kinder großgezogen. Sind die alle zweisprachig aufgewachsen?
Ja, wie das oft so geht mit der Zweisprachigkeit. Der Älteste ist perfekt zweisprachig, würde ich sagen. Und dann wird es immer weniger und immer schlechter, was sowohl an mir als Mutter liegt, aber ja, und an anderen Umständen, dass wir als Paar sozusagen nicht Deutsch sprechen, sondern als Elternpaar, sondern Französisch zu Hause. Aber die Affinität ist auch da gegeben.
Die haben wahrscheinlich allesamt, oder der Größte, haben Sie gesagt, ist perfekt zweisprachig, aber die anderen haben ja das Ohr fürs Deutsche trotzdem und das hilft ja schon.
Ja, sie haben das Ohr und sie haben einen erstaunlichen passiven Wortschatz, manchmal aus wirklich der frühen Kindheit noch. Also Wörter ist jetzt kein besonders aufschlussreiches Wort, aber irgendwann hat meine zweite Tochter mal sich an das Wort Windeln erinnert und sowas finde ich sehr faszinierend, weil das natürlich in ihrem jetzigen Leben keine Rolle spielt. Das sind dann einfach Sachen, die prägend sind aus der wirklich frühen Kindheit, ja. Und das Gehör ist da.
Mein Sohn hat als erstes französisches Wort Cacahuète gelernt. Er war 2 Jahre alt und wollte unbedingt Erdnüsse essen und Das hat er sich gemerkt, wie die heißen, konnte das dann auch anbringen. Das Übersetzen, haben Sie eine Lebensform und eine Lebensschule genannt. Also vielleicht kann man das doch resümieren. Was lehrt es ein? Was ist so eine grundsätzliche Erfahrung, die man beim Übertragen von Gedanken in einer Sprache in die andere lernt?
Also als Lebensform habe ich das sicher auch deswegen bezeichnet, eben weil ich zwischen zwei Welten, zwei Sprachen lebe immer. Und man kann das ja auch als unbequem empfinden, dieses zwischen den Stühlen sein. Und ich denke, der ständige Austausch mit der Muttersprache, also die ständige Begegnung mit meiner Muttersprache, die ich dank des Übersetzens habe, in der Fremde, ist ja etwas auch sehr Schönes und ist wirklich auch so eine Heimat, eine Rückbindung für mich immer an die deutsche Sprache. Und Lebensschule, ja, weil es tatsächlich natürlich ein Interpretationsberuf ist sozusagen, wo man einfach sehr gut hinhören muss, zuhören können muss. Ich denke auch empathisch sein, aber nicht zu sehr. Also man muss sich auch behaupten können, ohne sich in den Vordergrund zu spielen als Übersetzerin. Und tatsächlich muss man ja ständig Entscheidungen treffen beim Übersetzen. Also man kann es so oder so machen und das kann man in jedem Halbsatz immer wieder hinterfragen. Und es gibt auch durchaus Menschen, die sich damit schwer tun, also mit dem abschließen können auch. Ne? Und man muss tatsächlich diese Entscheidungen treffen und ja, die irgendwann vielleicht auch aus dem Sprachgefühl dann treffen und nicht nur, weil man sie rational begründen kann. Und das braucht eine Weile.
Sie sind, Nicolas Denis, die Übersetzerin des Schriftstellers Eric Vuillard, der vielfach ausgezeichnet wurde. Sie übersetzen auch Sylvain Tesson, der mit seinen literarischen Reiseromanen oder Reiseberichten Auflagen von 500.000 Büchern erreicht.
Ja, nur in Frankreich.
In Frankreich, genau. Ich kenne auch Ihre Übersetzung des autobiografischen Berichts Der Fetzen von Philippe Lançon. Er hat 2015 das Attentat in den Redaktionsräumen des Satireblatts Charlie Hebdo überlebt. Ich kenne Ihre Bücher, die Sie von Joachim Schnerf übersetzt haben, auch Essays der Rabbinerin Delphine Horvilleur. Und dann gibt es die Roman-Debütantinnen wie Adele Rosenfeld oder Abigail Assor und Klassiker Balzac und Alexandre Dumas. Also das sind schon besondere Herausforderungen, denke ich, diesen ganzen Kosmos irgendwie auch abzudecken. Wie schnell tauchen Sie ein, wenn Sie Literatur übersetzen in das Universum der einzelnen Autoren?
Ich bin da eher so eine Taucherin, glaube ich, und keine lange Vorbereiterin. Also ich bin auch wirklich jemand, der die Bücher nicht liest vorher oft. Das kommt sehr drauf an, natürlich. Also wenn es jetzt ein Essay ist, ein philosophischer Essay, dann schon. Aber manchmal tue ich es wirklich nicht. Das kann natürlich manchmal auch schwierig werden. Aber ich übersetze sehr gerne als Leserin sozusagen. Also ich muss diese Spannung so aufrechterhalten und habe das Gefühl, dass ich, wenn ich in einen Rhythmus kommen will, auch in den Sprachton finden möchte oder muss, dass ich dann erstmal relativ schnell durch den Text kommen muss, weil ich das Gefühl habe, wenn ich stocke und an jedem Satz feile beim ersten Durchgang, entsteht dieser Duktus nicht. Und dann gehe ich natürlich noch 2-3 Mal über den Text. Und diese Abwechslung, also was Sie gerade gesagt haben, Klassiker, GegenwartsautorInnen, auch zum Teil ganz junge, finde ich sehr inspirierend. Also das würde ich nicht missen wollen. Und ich mache auch tatsächlich gerne tagsüber dann 2 verschiedene Projekte. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich besser auf einen Text einlassen, wenn ich weiß, ich habe nur 3 Stunden, als wenn ich weiß, ich habe jetzt 8 vor mir. Und das macht mir Spaß, auch in diese verschiedenen Rollen dann zu schlüpfen.
Es geht mir ganz ähnlich. Ich bin auch jemand, der parallel arbeitet, also oft an 2-3 verschiedenen Sendungen. Oder ich lese auch parallel Bücher, von denen ich weiß, dass ich darüber schreiben werde. Das geht mir auch so.
Bis auf diese Schlussphase sozusagen. Also wenn ich am Schluss dann überarbeite und dann nochmal ganz tief in den Text tauchen möchte, dann geht das nicht mehr. Aber das ist dann so ein Zeitpunkt, an dem ich merke, jetzt muss ich mich konzentrieren auf 1, ja.
Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich so ein bisschen geblättert, geguckt und in der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einen Fragebogen gefunden, den Sie beantwortet haben. Und von daher weiß ich, dass Sie Ihren Tag, nachdem auch das jüngste Kind in der Schule ist, mit Singen beginnen. Haben Sie früh damit begonnen?
Also ich habe früh mit Musik begonnen, tatsächlich aber mit Geige, sehr viel Geige gespielt, spiele auch immer noch, Klavier gelernt, weil ich das auch ganz gerne studiert hätte, das dann nicht gemacht habe. Und das Singen habe ich tatsächlich erst mit 40 angefangen, aber sehr, 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 sehr begeistert und mit großer Leidenschaft. Und ja, das ist auch eine Lebensschule, auf jeden Fall, also wahrscheinlich noch intensiver als das Übersetzen. Und es ist natürlich auch was das Übersetzen oder die Arbeit mit Sprache befruchten kann. Also dieser Sinn für Atembögen, für Satzbögen, aber auch ja für eine gewisse Körperlichkeit. Ich finde das interessant, dass man beim Singen ja mit dem ganzen Körper arbeitet und dass man das, oder dass ich versuche, das auch mit Sprache manchmal zu tun oder so zu empfinden. Also dass bestimmte Prozesse, kreative Prozesse nicht im Kopf stecken bleiben.
Das ist ein sehr schöner Dreischritt eigentlich, so dieses Singen, Hören und Übersetzen. Welchen Autor, welche Autorin übersetzen Sie gerade?
Also Sie haben es eben angesprochen, was jetzt gerade am kürzesten zurückliegt, ist tatsächlich Adele Rosenfeld. Ansonsten bin ich gerade mit vielen kleinen Projekten beschäftigt und denke aber, dass ich mich wieder an einen Balzac-Roman setzen werde, und zwar den Cousin Pons. Das ist das Pendant von der Cousine Bette, die im letzten Herbst erschienen ist. Und ja, dem ich natürlich sehr viele neue Leserwünsche, LeserInnenwünsche. Es ist bei Balzac noch sehr viel zu heben, weil die Übersetzungen, die bestehenden Übersetzungen alle sehr alt sind inzwischen.
Und eigene Prosa, haben Sie da auch schon etwas angefangen vielleicht sogar oder sammeln Material, um das, was mit den Tanten begonnen wurde, fortzusetzen?
Ja, das ist sogar schon ziemlich weit gediehen. Und zwar habe ich das vorhin kurz angesprochen, das entwickelt sich etwas aus den Tanten heraus, ist das die Zeit meiner Eltern in Kolumbien. Also als die in den 50er Jahren nach Kolumbien gegangen sind, hat meine Mutter von dort aus eine unglaublich intensive Korrespondenz mit ihren Eltern geführt. Und diese Briefe, Broschüren, Konzertkarten, alles, es sind abgeheftet, feinsäuberlich in 10 Ordnern von meiner Großmutter, und das ist so ein Schatz, der gehoben werden will, und damit beschäftige ich mich gerade.
Das wird wahrscheinlich noch 1-2 Jahre dauern und dann können wir uns freuen auf ein nächstes Buch bei Clayde Cotter.
Ja, wo, weiß ich noch nicht genau, aber ich denke auch, also 1 Jahr bestimmt, noch, es wird noch 2 Jahre dauern, das denke ich schon, ja.
Okay, wir warten und wir sehen uns dann wieder. Vielen Dank fürs Kommen. Das war die 27. Ausgabe von Literamur mit Sigurd Brinkmann und
Nicolas Denis.